Willkommen zurück. Beim letzten Worthaustreffen hier in Balingen am Kaiserstuhl ging es um zwei Männer. Der eine hieß Kain und der andere Abel. Sie waren die Söhne von Adam und Eva. Zwischen diesen vier Menschen gibt es einen wesentlichen Unterschied. Adam und Eva wurden von Gott modelliert und Kain und Abel sind also die ersten gezeugten Kinder. Genauer müsste man sagen, die ersten gezeugten und geborenen Kinder dieser Erde. So erzählt es jedenfalls die jüdisch-christliche Erzählgemeinschaft. Jetzt könnte man sagen, wunderbar, am Anfang der Menschheitsgeschichte entsteht doch eine intakte Familie. Aber, ich lese mal den Text vor zu Kain und Abel. Er steht im Buch Genesis. Im vierten Kapitel. Ich habe hier eine Übersetzung vorliegen aus dem Portal Worthaus, dort in der Mediathek. Unter 10.1.1 gibt es den Vortrag zu Kain und Abel von Professor Dr. Zimmer. Er ist auch die Grundlage meiner Ausführungen jetzt. Und da hat eine Assistentin von ihm diesen Text, den ich gleich vorlese, aus dem hebräischen Urtext haargenau und extrem sorgfältig übersetzt. Und daher findet man diesen Text nur hier bei mir jetzt gleich und auf Worthaus auf diesem Portal unter der Nummer 10.1.1. In keiner anderen Bibelübersetzung, weder bei Luther noch bei Zürcher noch bei Elberfelder noch bei Gute Nachricht noch bei Bibel in gerechter Sprache und wie sie alle heißen mögen, die Übersetzung. Also ich lese jetzt mal den Text vor, der ganz nah am, beziehungsweise sehr nah am hebräischen Urtext ist. Und Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann hervorgebracht mit Jahwes Hilfe. Und sie gebar noch einmal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Kleinviehhirte und Kain wurde ein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain Jahwe eine Gabe dar von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte Jahwe eine Gabe dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihren Fettstücken. Jahwe sah Abel und seine Gabe an, aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Da entbrannte es sehr in Kain und er senkte seinen Blick. Da sprach Jahwe zu Kain, warum entbrennst du und senkst deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, kannst du frei geradeaus schauen. Und wenn du Gutes nicht tust, lauert die Sünde vor deiner Tür und sie hat Verlangen nach dir. Du aber kannst über sie herrschen. Das sprach Kain zu Abel. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel und schlug ihn tot. Da sprach Jahwe zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Da antwortete Kain, ich weiß es nicht. Bin ich denn der Hirte meines Bruders? Da sprach Jahwe zu Kain, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir aus dem Ackerboden, der seinen Mund aufgerissen hat, um das Blut deines Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Verflucht wird dein Leben sein, verbannt vom Ackerboden. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir ab jetzt keinen Ertrag mehr geben. Ruhelos und flüchtig wirst du sein auf der Erde. Da sprach Kain zu Jahwe, meine Schuld ist zu groß, ich kann sie nicht tragen. Siehe, du vertreibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Ruhelos und flüchtig werde ich sein auf der Erde und wer mich findet, wird mich erschlagen. Da sprach Jahwe zu Kain, nein, so wird es nicht sein, sondern wer Kain erschlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Und Jahwe machte an Kain ein Zeichen, dass niemand ihn erschlage, der ihn findet. So ging Kain weg aus dem Angesicht Jahwes, und er ließ sich nieder im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Man meint ja, diese Geschichte zu kennen, vielleicht sogar aus der eigenen Kindheit. Ja, ich hatte so ein Schild des Glaubens, aus dem immer vorgelesen wurde und in dem ich dann, als ich lesen konnte, auch selber gelesen habe. Da sieht man dann bei dieser Geschichte eine Illustration. Da sind Kain und Abel, beide haben einen Altar gebaut und beide opfern Gott. Und der Rauch von Kain, der schlängelt sich so an der Erde entlang. Und der Rauch von Abels Opfer, der steigt zum Himmel. Und Gott kann das ganz gut riechen, was der Abel ihm da opfert. Das stimmt natürlich so überhaupt nicht, ja. Denn das werde ich euch auch gleich erklären, warum das nicht stimmen kann. Aber man braucht nun mal auch gewisse Hilfsmittel, um Kindern eine biblische Geschichte näher zu bringen. Aber der Glaube bleibt ja hoffentlich nicht kindlich, sonst wird er ja kindisch, sondern der Glaube wird ja auch erwachsen. So, um was geht es hier? Es geht hier nicht um eine historische Erzählung. Also, dass man sagen könnte, in der Menschheitsgeschichte so 6.000, 7.000 vor Christus hat sich das zugetragen. Nein, hier geht es um eine urgeschichtliche Erzählung. In einer urgeschichtlichen Erzählung werden fundamentale Merkmale des Menschseins erzählt, die überall in allen Zeiten und allen Kulturen vorkommen. Jeder Mensch kann sich also, egal welcher Nation, egal welcher Kultur, egal in welchem sozialen Status er lebt, ob reich, ob arm, egal, jeder Mensch kann sich in so einer urgeschichtlichen Erzählung wiederfinden. Genauso wie bei der Erzählung von Adam und Eva, die dieser Geschichte vorausgeht, und zum Beispiel der Sintflutgeschichte oder der Turmbau zu Babel. Das sind also alles urgeschichtliche Erzählungen. Ich habe den Text gerade vorgelesen. Ich möchte mal ein bisschen in den Text einsteigen. Der erste Satz heißt ja, Adam erkannte Eva, seine Frau. Adam kommt im Alten Testament 600 Mal vor. Das Erstaunliche aber, 90% dieser 600 finden außerhalb der Urgeschichten statt. Das heißt, man hätte ja dann denken können, naja, Adam, das ist doch, kommt doch jetzt hier nur in Genesis vor, aber eben 90% der 600 findet man außerhalb der Urgeschichten. Adam ist kein Eigenname, genauso wenig wie Eva. Warum? Ich erkläre es. Adam, natürlich gab es dann im Mittelalter Adam Riese, und auch die Juden haben dann Adam zu einem Eigennamen gemacht, aber im hebräischen Urtext ist es kein Eigenname. Es ist der Mensch oder das Wesen, das aus Adama gemacht ist. Und Adama ist die Erde. Man könnte Adam auch übersetzen mit Pinchas Lapide, der Erdling. Und der zum Leben wurde durch die Einhauchung Gottes. Also der Mensch ist im Grunde ein Lebewesen, das es nur gibt, weil Gott es lebendig gemacht hat durch seinen Atem. Also Adam, wenn man dann so will, in der Entsprechung zu Eva, ist die männliche Entsprechung zu Eva. Dann komme ich jetzt auch zu Eva. Die heißt im Hebräischen Chava. Luther hat sie mit Eva übersetzt und damit natürlich den Weg bereitet für einen Eigennamen, ist aber auch kein Eigenname, sondern Chava, also Eva, übersetzt heißt im Grunde die Lebendige. Die Griechen in der Septuaginta übersetzen es mit Zoe und das heißt dann eben die Lebendige. Das gibt es ja dann auch als Eigennamen. Also wer in Zoo geht, ne, das kommt daher, Zoe, die Lebendige. Also hier treffen der männliche Teil der Schöpfung und der weibliche aufeinander und zum ersten Mal in der Bibel wird erzählt, wie das vor sich ging, dass die Lebendige, also Eva, eine schwangere Frau wurde. Nämlich nicht einfach, indem Adam jetzt irgendwas mit ihr gemacht hat, was man so landläufig macht, sondern dieses Miteinander schlafen, dieser Geschlechtsakt wird hier bezeichnet mit Adam erkannte seine Frau Eva. Dieses Erkennen ist tatsächlich doch hier sehr verblüffend. Ja, also eine sexuelle Gemeinschaft im Hebräischen heißt immer, der Mann erkannte die Frau. Erkenntnis ist im Hebräischen nichts Intellektuelles oder Philosophisches. Erkennen ist im Hebräischen sinnlich ein Berühren, ein immer wieder Berühren, sodass man schließlich miteinander vertraut wird. Und dieses Vertrautwerden miteinander ist ein Lernprozess im engen Miteinander mit einem anderen, mit einem Gegenüber. Also es ist doch eigentlich sehr schön, dass das in der Bibel ganz am Anfang erzählt wird, dass hier einfach nicht so ein mechanischer Geschlechtsakt stattgefunden hat, sondern dass hier eine Vertrauensbasis allmählich entstanden ist zwischen diesen beiden Geschöpfen Gottes und aus diesem Erkennen, aus diesem Vertrautsein dann der erste gezeugte und geborene Mensch Kain dann auf die Welt kam. Ja, noch was zu Chava, zur Eva. Die kommt nur zweimal im Alten Testament vor. Einmal im Kapitel davor, wo es ja um das Essen vom Baum der Erkenntnis ging. Und hier an dieser Stelle, dann taucht die Eva, die Chava, in der Bibel nicht mehr auf. Dass wir im Patriarchat sind, ganz wertfrei gesprochen, zeigt sich schon eben in diesem ersten Satz, dass der Mann die Frau erkennt und nicht die Frau den Mann erkennt. Der Mann wird da immer zuerst genannt, zum Beispiel auch dann in der Paradiesgeschichte. Sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, nicht umgekehrt, die Frau und der Mann. Also das ist einfach so, dass das halt im Patriarchat so ist. Wenn es ein Matriarchat wäre, wäre es halt umgekehrt. Aber wo ist jetzt da der Unterschied? So, und dann, was auch wirklich sehr schön und bewegend ist, es wird nicht einfach gesagt, Adam erkannte Eva seine Frau und sie gebar Kain, sondern sie wurde schwanger. Das heißt, schon die erste Schwangerschaft, die in der Bibel erzählt wird, wird gewürdigt. Das heißt, dass die Frau schwanger wird und 9 Monate in ihrem Inneren ein Kind heranwächst. Es ist doch wunderbar, dass das in der Bibel steht und nicht einfach übergangen wird. Also insofern haben wir es hier auch mit einem Text zu tun, in der sozusagen im Anfang der Menschheitsgeschichte, der auch die Würde der Frau entsprechend hochhält. Interessant ist, wie Eva auf ihre Geburt reagiert, auf Kain, ihren ersten Sohn. Sie sagt nämlich, ich habe einen Mann hervorgebracht mit Jahwes Hilfe. Natürlich hat sie keinen Mann hervorgebracht, sondern einen kleinen Säugling hat sie vor sich. Aber eben, sie sieht in diesem Säugling schon den erwachsenen Mann. Und damit kann man diese Worte, die sie gesagt hat, so deuten, dass sie jetzt weiß, mit uns als Familie geht es weiter. Denn Kain wird mal groß sein und auch heiraten und Kinder kriegen. Das heißt, sie freut sich, dass jetzt mit der Geburt des Kain die Generationenfolge begonnen hat. Ist natürlich eine große Freude gewesen für Eva. Aber wir sind hier nicht im historischen Kontext unterwegs, sondern im urgeschichtlichen Kontext, nicht im historischen, im urgeschichtlichen. Was heißt, jede Frau, die ein Kind gebiert, hat diese Freude, wenn sie sich denn über ihr Kind freuen kann, dass es mit der Familie eine Fortsetzung hat, dass die Familie eine Zukunft und eine Perspektive hat durch dieses neugeborene Kind. Für moderne, autonome Menschen ist das natürlich schon auch ein Hinweis, wenn es sie sagt, Eva sagt, mit Jahwes Hilfe, mit Gottes Hilfe. Die meisten Politiker wollen ja, wenn sie dann ein hohes Amt übernehmen, nicht mehr sagen, ja, mit Gottes Hilfe, aber Eva hat es gesagt und es wäre durchaus im Sinne einer Bescheidenheit und einer realistischen Einschätzung der eigenen Kräfte und des eigenen Könnens, wenn man eingesteht, dass man eben nicht alles alleine schafft und dass es viele Unsicherheitsfaktoren gibt, die dann eben auftreten, wenn man dann plötzlich merkt, oh, das schaffe ich nicht, aber dann ist eben keine göttliche Hilfe da oder eine andere Hilfe. Also dieses mit Jahwes Hilfe, mit Gottes Hilfe, das sollte wieder eine Neugeburt bekommen in unserer politischen und überhaupt in unserer gesellschaftlichen Landschaft. Und dann heißt es, und sie gebar noch einmal, nämlich Abel, seinen Bruder. Hier wird jetzt nicht erwähnt, dass ich schwanger wurde. Hier wird nicht erwähnt, dass Adam Eva erkannte. Das wissen wir jetzt schon, wie ein Kind entsteht. Und deshalb wird die Schwangerschaft nicht noch einmal erwähnt, aber natürlich die Geburt. So, jetzt haben wir diese beiden. Es ist hier Adam und Eva, ja, Mann und Frau, die haben zwei Kinder. Ist doch eigentlich wunderbar. Jetzt ist eine Familie da, die erste Familie der Menschheitsgeschichte in der jüdisch-christlichen Erzählgemeinschaft heißt Mann und Frau, Adam und Eva, zwei Söhne, Kain und Abel. Alles wunderbar, alles gut. Keiner ahnt irgendetwas Schlimmes. Muss man ja auch nicht gleich. Lass die Dinge doch mal gut sein, wie sie sind, ja. Und so geht's ja dann auch weiter. Es wird dann etwas genauer eingegangen auf Abel und auf Kain. Es wird zum Beispiel nicht erzählt, wie sie aussahen. Es wird nicht erzählt, wie groß sie waren. Es wird nicht erzählt, welche Augenfarbe sie hatten oder welche Haarfarbe oder was auch immer uns interessieren würde. Nein, das wird alles nicht erzählt. Auch das ein Hinweis darauf, dass es hier nicht um eine Berichterstattung geht, sondern um eine Erzählung. Und das Thema der Erzählung, zu dem kommen wir gleich. Also wir erfahren jetzt, dass Abel Kleinviehhirte wurde und kein Ackerbauer. Das ist jetzt auch nochmal hier wichtig zu sagen, dass Abel und Kain, die beiden Namen, auch im Grunde keine Eigennamen sind, sondern Typisierungen. Also Abel heißt auf Deutsch, es ist Hebräisch, heißt auf Deutsch Hauch, Wind oder Vergängliches. Leider kann man die Bedeutung des Kain nicht so genau rausfinden. Jetzt haben wir also die Namen und jetzt ist ja eigentlich alles gut. Jeder geht seiner Arbeit nach, aber irgendwie ahnt man jetzt schon bei dem nächsten Ausdruck, irgendwas passiert jetzt, denn es geht weiter nach einiger Zeit. Also muss jetzt was passieren. Und was passiert? Es passiert das, was in der Kinderbibel genau falsch dargestellt wird, nämlich Kain und Abel opfern nicht. Es gab noch keine Opfervorschriften, es gab noch keine Altäre. Den ersten Altar baut erst Noah nach dem Abebben der Sintflut. Wir haben hier auch noch keine Gottesanbetung oder auch noch keine Gottesbeziehung. Wenn es einen Kontakt gibt zwischen Gott und Menschen, geht er immer von Gott aus. So auch hier. Also wir sind ja religionsgeschichtlich wirklich am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und deshalb ist es hier wichtig, das zu sehen, dass hier nicht geopfert wird, sondern im Hebräischen steht da Mincha und Mincha heißt einfach eine Gabe. Das heißt, es gab zwar ein Gottesbewusstsein, dass Gott auch hilft, und man ihm auch was verdankt. Und deshalb waren diese beiden Gaben, die Motivation dieser beiden Gaben, einfach aus Dankbarkeit dargebracht worden und die Gottheit zu bitten, doch künftig den Boden und die Arbeit mit den Tieren zu segnen, damit die Lebensgrundlage erhalten bleibt. Und diese beiden Berufe des Kleinviehhirten und des Ackerbauers waren die Grundlage der damaligen altorientalischen Lebensgemeinschaft. Abel als Kleinviehhirte war nicht sesshaft, das heißt mit seinen Schafen und Ziegen, keine Rinder, Schafe und Ziegen, ist er immer am Rande des Kulturlandes unterwegs gewesen, wo es dann auch genug geregnet hat und es genug für die Tiere, für Schafe und Ziegen zu fressen gab. Wieder ein Beispiel dafür, dass wir es nicht mit einer historischen Erzählung zu tun haben, denn man müsste ja doch fragen, wo hat jetzt eigentlich der Abel seine Tiere her? Ja, die waren halt einfach da. Interessiert auch wirklich nicht, ja. Also, die waren einfach da. Aber die Domestizierung von Ziegen und Schafen geht jahrhundertelang. Also kann man das jetzt nicht berichten. Sie sind einfach da, aber darum geht es jetzt auch nicht. Wieder mal ein Beleg dafür, dass wir hier in einer urgeschichtlichen Erzählung unterwegs sind und nicht in einem historischen Bericht. So, aber jetzt passiert es eben, jetzt kommt der Konflikt. Und der hört sich so an. Jahwe sah Abel und seine Gabe an, aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Was ist hier passiert? Wenn man gleich seine eigenen Gefühle auch ein bisschen noch im Griff hat, also man hat ja natürlich dann Mitleid mit dem Kain, weil der übersehen wird, aber davor, was ist davor passiert, wirklich passiert, dann kommt man schon ein bisschen auf eine andere Sichtweise, denn hier wird ganz modern, fast schon psychiatrisch genau oder psychotherapeutisch genau unterschieden zwischen der Person und dem, was sie geleistet hat. Ja, also dieser Satz, Jahwe sah Abel und seine Gabe an, aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Also wenn wir jetzt das mal so differenziert betrachten, heißt es, Jahwe hat beide, Abel und Kain, angesehen als Personen. Er hat weder Kain noch Abel übersehen. Es heißt nicht, Jahwe sah Abel und seine Gabe an, aber Kain sah er nicht an und seine Gabe auch nicht. Das heißt es nicht, sondern er hat beide angesehen, nur die Gabe des einen hat er angesehen, die Gabe des anderen nicht. Ist doch heute eine ganz wichtige Unterscheidung, ja? Im Menschenbild, auch im christlichen Menschenbild. Das christliche Menschenbild heißt, es ist eigentlich hier schon grundgelegt, ja? Es geht zunächst mal darum, den Menschen zu sehen, unabhängig, losgelöst von dem, was er leistet oder wo er versagt. Also das christliche Menschenbild, wo findet man das noch? Zum Beispiel in den Parteiprogrammen, ja, diese ganz klare Unterscheidung, wir sehen den Menschen als eigenständige Person, unabhängig von dem, was er leistet oder wo er versagt. Die Würde eines Menschen definieren wir von seinem Personsein her, seiner Originalität als Mensch her und nicht über das, was er leistet. Ich erinnere mich an ein Fernsehinterview mit Alice Weidel, der Vorsitzenden der AfD, die genau das Gegenteil gesagt hat zu Zuschauern. Ich kann mich erinnern, das habe ich mir sehr genau gemerkt. Ja, wenn die Person was bringt für unsere Gesellschaft, dann können wir ihn hier behalten. Genau das ist es nicht. Das ist das antichristliche Menschenbild und deshalb darf man diese Partei nicht wählen, wenn man meint, man sei ein Christ oder davon überzeugt ist, man sei sogar ein bekennender Christ. Hier entscheidet sich doch wirklich alles. Wie sehen wir den Menschen als jemand, der nützlich ist für unsere Gesellschaft oder einen Wert in sich hat und dann etwas leistet für die Gesellschaft? Jetzt haben wir bei uns in unserem Treffen natürlich gleich gesagt, Mensch, wieso guckt jetzt Gott nur auf die Gabe des Abel und nicht auf die des Kain? Das ist natürlich hier ein Geheimnis oder ein Rätsel und wir können es ganz, ich kann es ganz kurz machen. Es bringt nichts, hier jetzt das ergründen zu wollen. Ich habe dann zu einem Teilnehmer gesagt, ja, ich finde die Frage auch, die bedrängt mich auch, aber wenn du es genau wissen willst, guck doch mal, ob's Gott dir heute Nacht verrät, warum er dahin geguckt hat und dorthin nicht. Ja, anders kann ich es nicht sagen, es ist halt so. So, jetzt kommt aber ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Bisher hatten wir nur die Außenperspektive, also die Berufe, die Zeugung, die Schwangerschaft und so weiter. Und jetzt bekommen wir zum ersten Mal in der Bibel eine Innenansicht eines Menschen, und zwar des Kain. Und da wird jetzt erzählt, was in Kain passiert ist. Es heißt, da entbrannte es sehr in Kain. Dieses sehr ist im hebräischen Text besonders betont und muss demzufolge auch genau beachtet werden. Denn in der Antwort Gottes auf diese Entflammung im Inneren des Kain, wird er auf dieses sehr eingehen. Ist es jetzt also nicht wichtig für den Erzähler, warum Gott jetzt die Gabe des Abel angeschaut hat und die des Kain nicht, sondern ihm ist jetzt wichtig, wie Kain darauf reagiert. Es entbrannte ihn ihm sehr, heißt es. Das heißt doch, der Kain kocht. Er ist auf höchster Betriebstemperatur innerlich. Er entflammte. Also es wurde ihm wirklich heiß. Und er hat sich nicht mehr in der Hand. Er kann dieses Gefühl nicht mehr kontrollieren. Er ist tief betroffen. Er wird nicht genügend anerkannt. Er ist verletzt worden. Er ist enttäuscht. Er ist empört. Ja, und jetzt frage ich dich, ist es nicht eine ganz normale Reaktion? Völlig verständlich. Wenn ein anderer einem bevorzugt wird, wenn man alles gemacht hat, das Beste gegeben und es wird einfach ignoriert. Es wird übergangen. Ist doch eine ganz normale Reaktion. Deshalb ist der Kain doch nicht böse oder eifersüchtig oder was man sonst ihm alles anhängen will. Nein, es ist eine ganz normale menschliche Reaktion, dass man da empört ist und dass man roten Kopf kriegt, dass man nicht weiter weiß und am liebsten jetzt dem anderen den Kragen umdrehen würde, der bevorzugt wird. Ja, das ist doch der Punkt. Dass eine Lebensleistung nicht anerkannt wird, das macht einen doch wütend, ja. Und das ist wiederum ein Beleg dafür, dass wir es hier nicht mit einer historischen Erzählung zu tun haben, sondern mit einer urgeschichtlichen Erzählung, die jeden Menschen betreffen kann. Und vielleicht, ach, ganz bestimmt hast du das auch schon erlebt. Nicht nur einmal, ich auch. Aber wie geht man jetzt damit um? Wie reagiert man jetzt? Wie geht man mit diesem unglaublich mächtigen Gefühl der Enttäuschung um. Und hier kommt jetzt Gott ins Spiel. Davor noch kurz die körperliche Reaktion des Kain. Es heißt, er senkte den Blick. Es ist also wichtig, dieses auch zu sehen, dass er den Blick senkt. Wer den Blick senkt, der hat keine Übersicht mehr. Der sieht nur noch sich selbst. Der dreht sich eigentlich nur noch um sich selber und um sein Gefühl der Enttäuschung. Das ist also auch so zu sehen, dass dann einer, der den Blick senkt, nicht mehr gerade ausschaut, dem anderen nicht mehr auf Augenhöhe begegnen kann und auf keinen Menschen mehr zugehen kann. Ja, dieses Gefühl hat dann diese körperliche Reaktion ausgelöst und es ist doch auch wiederum, ich war unglaublich modern. Also es geht doch gar nicht moderner. Und es steht im ersten Buch Mose Kapitel 4. Ich meine, da muss man doch kein psychologisches Handbuch lesen. Da liest man einfach mal 1. Mose 4. Da lernt man schon ganz viel über die Menschen und ihre Reaktionen kennen. Also wir haben jetzt einen total echauffierten Kain. Und wie reagiert jetzt Gott? Seine Antwort ist phänomenal. Denn seine Antwort besteht aus Fragen. Wir würden vielleicht sagen, Mensch, Kain, jetzt hab dich nicht so, kann mal passieren, ja, reiß dich zusammen, mach doch nicht so ein Riesending draus. Das sagt Gott alles nicht. Keine Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Frage, die erste heißt, warum entbrennst du und senkst deinen Blick? Das heißt, Gott sieht einmal, was in Kain innerlich passiert und er sieht, was die körperliche Reaktion ist. Also, dass er einmal entbrannt ist innerlich und den Blick senkt. Gott nimmt alles wahr. Das heißt doch auch toll, dass Gott Kain wahrnimmt im Blick auf seine Reaktion. Er wusste ja nicht, wie er reagiert, aber er nimmt ihn jetzt wahr, so wie er reagiert. Und so wie ein Coach, ja, oder sowas, wie einer, der einen halt jetzt ein bisschen an der Hand nimmt. Aber jetzt dieses sehr, da entbrannte es sehr in Kain. Das lässt Gott weg. Er sagt nur, warum entbrennst du? Das heißt, indem er dieses sehr weglässt, kühlt er ihn schon etwas runter. Ja. Und die nächste Frage, wenn du Gutes tust, kannst du doch geradeaus schauen, oder? Warum senkst du den Blick? Aber wenn du Gutes eben nicht tust, dann lauert die Sünde vor deiner Tür wie ein Löwe, der nur wartet, dass er dich anspringen kann und dich auffressen. Und dann bist du sozusagen im Maul der Sünde drin. Und dann kommst du nicht mehr weiter, dann ist es aus. Und dann sagt Gott einen erstaunlichen Satz, ja. Du kannst über die Sünde herrschen. Das heißt, du kannst auch darüber herrschen, was dich beherrschen will. Es ist nicht ausgemacht, dass eine innere Aufwallung, ja, allein das Sagen hat. Ja. Und das ist ein Riesenangebot Gottes für Kain, hier einen anderen Weg einzuschlagen, als dieser innerlichen Aufwallung, diesem inneren Feuer der Empörung recht zu geben. Ja, Kain geht nicht drauf ein. Er hört nicht auf das, was Gott ihm sagt. Er macht das Gegenteil. Er spricht seinen Bruder an, geht mit ihm aufs Feld, auf sein Feld und schlägt ihn tot. Es wird erzählt wie eine Information. Keine Umstände, wie er ihn umgebracht hat, ob er ihn erwürgt hat, ob er ihn mit dem Stein erschlagen hat oder ob er ihn totgetrampelt hat oder gesteinigt, wie auch immer. Gar nichts. Über die Umstände wird gar nichts genannt. Wieder einmal ein Beleg dafür, dass wir es hier mit einer urgeschichtlichen Erzählung zu tun haben und nicht mit einem historischen Bericht. So, jetzt ist es also passiert. Der Kain hat den Abel getötet. So, aus Empörung, aus Enttäuschung, warum auch immer. Und jetzt kommt wieder Jahwe, Gott, mit einer Frage: Wo ist dein Bruder? Und jetzt lügt Kain. Das heißt, dem Mord folgt die Lüge auf die Spur. Mord und Lüge hängen immer zusammen. Schuld und Lüge hängen immer zusammen. Wer am heute etwas erzählt, was morgen nicht mehr gelten soll, der lügt. Der ist schuldig geworden an dem, was er selbst anderen gegenüber gesagt hat. Wer Schuld auf sich lädt, lügt. So, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Das ist doch verrückt, dass der Ackerbauer jetzt das Bild seines Bruders aufnimmt, der Hirte war, und sagt: Bin ich der Hirte meines Bruders? Ja, es ist unglaublich, was hier alles jetzt passiert. Hat interveniert vor dem Mord. Er wusste ja nicht, was der Kain tut. Er hat interveniert. Kain hat es nicht akzeptiert. Er hat jetzt eine Tatsache geschaffen. Für den Abel sowieso, aber auch für sich und von Adam und Eva, wie die darauf reagiert haben, wird gar nichts erzählt, komischerweise, oder braucht es irgendwie nicht, denn es geht jetzt ja weiter zwischen Jahwe und Kain. Und es ist hier auch wieder unglaublich, wenn Gott dann sagt: Was hast du getan? Das ist doch auch heute die Frage. Was hast du getan? Und mit dem Tun, da geht es nicht nur um, ob ich jetzt am Steuer sitze oder ob ich Fahrrad fahre. Tun heißt auch: Was hast du gesagt? Ja? Worte sind ja auch Taten. Was hast du gesagt? Was hast du getan? Und dann sagt Gott: Horch. Das heißt, dieses Horch ist jetzt ganz klar eine Ansage Gottes, was aus dieser Tat, die er vollbracht hat, trotz des Ratschlages, den Gott ihm gegeben hat, jetzt folgen wird. Das heißt, hier müssen wir auch wieder ganz streng unterscheiden. Gott bestraft den Kain nicht. Das, was Gott hier aufzeigt, sind lediglich die Folgen dessen, was Kain getan hat. Die Folgen der Schuld, die Folgen des Mordes. Das heißt, wenn du jetzt hier das getan hast, ja, und das Blut deines Bruders, ja, der Ackerboden schreit, es schreit zu mir in den Himmel, ne? Also Gott kann gar nicht anders, als dem Kain jetzt aufzuzeigen, was diese Tat für Folgen hat für ihn. Und zwar nicht nur ein bisschen jetzt so, sondern wirklich in der klaren Konsequenz. Nämlich: Dein Beruf ist vorbei auf dem Ackerboden. Da wirst du nicht davon leben müssen. Du musst weg. Das geht nicht mehr. Du kannst da nicht bleiben. Ja? Das heißt, deine Lebensgrundlage ist weg. Mord an einem anderen Menschen heißt, die Lebensgrundlage ist weg. Ja? So ist das. Und wenn du trotzdem bleibst auf dem Ackerboden, weil du vielleicht trotzig bist und es nicht annehmen kannst, was die Folgen deiner Tat sind, ja, dann sage ich dir, der Boden wird dir keinen Ertrag bringen. Du wirst nämlich ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. So. Und jetzt erzähle ich euch was. Das stimmt. Genau das stimmt. Ich war mal in einer Einrichtung. Da habe ich einen jungen Mann kennengelernt. der Drogen genommen hat und in einem Anfall von Leichtsinn dann Auto gefahren ist und als Folge dieses Autofahrens zwei Menschen getötet hat. Ich habe den jungen Mann gesehen, wie der im Flur der Einrichtung auf und ab gegangen ist mit gesenktem Blick. Und wenn ich ihm begegnet bin, ist er mir ausgewichen und ist weggerannt in eine Ecke und hat sich dort versteckt. Also das stimmt wirklich, was hier steht in 1. Mose 4. Es ist so. Ja, Schuld lässt einen den Blick senken. Man hat keinen geraden Ausblick mehr. Man ist in sich verkrümmt. Man ist flüchtig. Man hat keinen inneren Halt mehr. Man ist nur noch unterwegs zwischen Schuld und Schuld. Vorwürfen und Schuldgefühlen. Das ist so, wie es hier beschrieben wird. So, und jetzt kommt das erste Gebet. Das erste Gebet, das uns in der Menschheitsgeschichte, in der jüdisch-christlichen Überlieferung erzählt wird, ist ein Gebet, das zeigt, dass der Mensch in der Lage ist, seine Schuld anzuerkennen und zu bekennen. Und auch an diesem Punkt muss ich mal eine Linie ziehen in der heutigen Zeit. Ich höre es immer wieder auch in Filmen und so, wo dann Leute sagen, auch Therapeuten und so weiter, das ist nicht deine Schuld. Ständig höre ich das. Ich höre nie, das ist deine Schuld. Ganz klar, das hast du echt voll verbockt, ja. Ich frage mich immer, warum ist es so wichtig, dass man jemandem sagt, es ist nicht deine Schuld. Es ist doch kein Trost, jemanden, der schuldig geworden ist, zu sagen, es ist nicht deine Schuld. Ja, jetzt sage ich einfach mal, lass doch dem Menschen seine Schuld. Wenn er schuldig geworden ist, dann red ihm das doch nicht aus. Das bringt doch nichts. Ja, die Schuld ist doch da. Du kannst doch einem, der schuldig geworden ist, nicht die Schuld ausreden oder kleinreden. Das ist doch kompletter Blödsinn. So. Und was wir hier haben, ist eine Schulderkenntnis und ein Schuldbekenntnis. Und das vor Gott. Kain sagt, meine Schuld ist zu groß, ich kann sie nicht ertragen. So, das heißt, das erste Gebet, das wir haben in der Bibel, ist ein Schuldbekenntnisgebet. Und aus diesem folgt dann die erste Klage eines Menschen, auch in Richtung Gott. Er klagt ihm, oh weh, oh weh, oh weh. Wenn ich jetzt dann überall umherirre auf der ganzen Erde und keine Heimat mehr habe, ja, da bin ich ja wie Freiwild, ja, da kann mich ja jeder umbringen. So, das ist eine Klage. Das ist eine Klage. Ja, Gott, was ist jetzt? Ist es jetzt aus mit mir? Hilf mir doch. So. Und dann haben wir hier wirklich Gott, Jahwe hier, der zu Kain sagt, das musst du nicht fürchten, jetzt als Freiwild gejagt zu werden und erschlagen zu werden. Wer das macht, der wird siebenfach von mir zur Rechenschaft gezogen dafür. Und dann heißt es so, Jahwe machte ein Zeichen an Kain. Es heißt nicht auf der Stirn oder wo er immer, sondern das war ein Schutzzeichen. So wie in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten oder der Flucht aus Ägypten, als das Blut eines Lammes an den Türpfosten angestrichen wurde zum Schutz derer, die da drin wohnen. Das waren nämlich die israelitischen Sklaven und der Todesengel ging da vorüber. Kain ist tatsächlich nicht gestorben. Kain ist tatsächlich weggegangen von seinem Acker, von seiner Familie, von seinen Eltern. Es heißt dann aber, dass er geheiratet hat, dass er Kinder gekriegt hat und Kain gilt sogar als erster Städtebauer. So, das heißt, Mörder sein ist das eine. Aber davon abgesehen ist er immer noch eine eigenständige Person. Ja, und dieses Ansehen Gottes heißt auch, ich sehe die Folgen deiner Tat, aber als Person, als Mensch, bist du für mich nicht gestorben, sondern ich kann dir noch eine Perspektive geben. Ja, und jetzt ist also die Frage dieser Erzählung von Kain und Abel nicht die Frage, warum hat Gott jetzt da oder da hingeschaut oder weggeschaut? Die Frage ist auch nicht, warum gibt es Pechvögel und Glückspilze, also in dem Fall Kain und Abel, sondern die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn übersehen wirst. Wie kannst du dein inneres Feuer in den Griff kriegen? Und da gibt es hier eine ganz klare Ansage, ja, und danach kann man sich ein Stück weit auch selbst orientieren. Und ich habe dann noch am Ende des Treffens gesagt, da ging es auch nur so drum, ja, was der andere macht und so, das muss man doch alles verstehen und so. Da habe ich gesagt, nee, ich kann nicht alles verstehen. Aber diese Geschichte von Kain und Abel, die entlastet mich dahingehend, dass ich sagen kann, du, der du das gemacht und das getan hast, du hast die Chance, dich selbst verstehen zu lernen und dich zu fragen, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gemacht? Also, unser Verständnis hat Grenzen, unser Verstehen hat Grenzen. Jeder ist zunächst mal für sich selbst verantwortlich und für das, was er tut und sagt und für alles, was in seiner Innenwelt alles so vor sich geht. Ganz zum Schluss noch eine Linie, die ich ausziehen will in die heutige Zeit. Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in einer Empörungskultur oder in einer Stimmungskultur. Es wird eigentlich nicht mehr richtig nachgedacht, sondern gleich nachgepöbelt und mitempört und. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig zu sehen, dass Stimmungen, denen ich nachgebe oder Stimmungen überhaupt, wenn sie nicht reflektiert werden und kritisch befragt werden, zu inneren Haltungen führen, zu unreflektierten inneren Haltungen. Und aus diesen inneren Haltungen werden dann Handlungen. Und da ist es ganz wichtig, hier reflektiert zu sein, kritisch zu sein, um wirklich nur das in sich zu haben, was einem auch inneren Halt gibt, damit man nicht wie Kain hin und her geworfen wird. So viel zu dieser Geschichte und zu dem, wie ich sie gehört habe auf Worthaus und auch natürlich, ja, schon ein Teil auch von mir dazu, wie man die Geschichte so verstehen kann. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibe behütet.